Der Apostel Petrus weiß um sein Ableben und Dahinscheiden. Er selber schreibt es im 2. Petrus und sagt, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, damit meint er seinen Leib, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Und dann schreibt er seinen letzten Willen hier rein, ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Dahinscheiden ins Gedächtnis behalten könnt. Damals offensichtlich gab es schon Christen, die so ein bisschen eingeschlafen sind. Und die wollte er wachrütteln, die wollte er erwecken. Er wollte sie erinnern. Und er wollte sie wieder auf das Fundament der Schrift stellen, dass sie das in Gedächtnis behalten, in ein gutes Gedächtnis behalten. Nun ist ja der Apostel Petrus wirklich ein Apostel, der vieles erlebt hat. Ich habe mal hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, habe ich eingeteilt in Vorpfingsten, in Nachpfingsten. Wenn man das verfilmen wollte, das wäre unglaublich. Das beginnt mit der Heilung seiner Schwiegermutter. Dann später seine Berufung zum Apostel. Gewaltig. Die unglaubliche Geschichte, wie er auf dem Wasser wandeln konnte. Auferweckung des Jairus Tochter. Er war dabei, Augenzeuge, Ohrenzeuge. Die Fußwaschung Jesu, die Verleugnung, das Krähen des Hahnes und die Wiedereinsetzung in seinem Amt, um nur einige Streiflichter vor Pfingsten zu erzählen. Und nach Pfingsten die gewaltige Pfingstpredigt. Die Heilung des Lahmen, Silber und Gold haben wir nicht. Die Freilassung aus seiner Gefangenschaft, das Gespräch mit Ananias und Sapphira, die Heilung von Aeneas, Auferweckung der Tabea und jetzt hier offensichtlich eine Information vom Herrn, dass er diese Erde bald verlassen wird. Da kommt einiges zusammen und immer wieder war er Augen- und Ohrenzeuge. Petrus war dabei, er wusste, wovon er spricht. Und wenn wir jetzt die Evangelien sorgfältig studieren, wird uns auffallen, dass um diesen Kreis der Zwölf es noch so, wie ich sagen möchte, einen harten Kern gab. Da gab es drei Jünger in besonderer Weise. Petrus, Jakobus und Johannes. Die waren auffälligerweise noch enger bei Jesus, als die anderen Jünger waren. Sie waren dabei bei der Auferweckung des Jairus Tochter, was ich gerade sagte. Da waren auch noch Vater Jairus und die Mutter dabei. Und dann einmal erleben wir das in Markus 13. Da sind diese drei, allerdings kommt Andreas noch dazu. Und da sprechen sie über die Wiederkunft Christi. Da werden nur sie namentlich erwähnt. Und im Garten Gethsemane werden eben nur diese drei erwähnt. Und an anderer Stelle noch einmal, die Stelle werde ich gleich vorlesen. Augen- und Ohrenzeugen, die waren dabei, die haben etwas gehört und die haben einen unvergesslichen Eindruck von der Situation, wie sie es erlebt haben. Und von allen Erlebnissen sucht sich jetzt Petrus eine raus, die ihm ganz wichtig ist. Wichtiger als das Wandeln auf dem Wasser. Wichtiger das Auferwecken eines toten Menschen. Es ist die Situation mit Jesus auf dem Berg, als dieser innere Kreis, Petrus, Johannes und Jakobus dabei sind. Und plötzlich kommt auch noch Mose und Elia dazu. Und eine Stimme aus dem Himmel spricht. Ich komme damit jetzt zum Predigttext. aus 2. Petrus 1, 16 bis 21 und da, wo es möglich ist, stehen wir vor dem Wort Gottes auf. Jetzt schreibt der Apostel Petrus: Wir sind nicht ausgeklügelten Farben gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen. Und wir mit ihm, als wir mit ihm waren, auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, denn es scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eure Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen. Es keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt Platz. Überschrieben habe ich das jetzt: die Einzigartigkeit der Heiligen Schrift, die Zuverlässigkeit der Schrift, die Genauigkeit der Schrift, die Wirkung der Schrift und die Weissagung der Schrift. Ich beginne mit dem Punkt: die Zuverlässigkeit der Schrift. Hier spricht zu uns der Apostel Petrus, Apostel der ersten Stunde, als Augenzeuge. Und er sagt: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft. Und jetzt lernen wir ein wenig von dem Apostel Petrus, was Verkündigung ist. Verkündigung ist, dass der Herr wiederkommt. Er schreibt das hier. Und das Kommen unseres Herrn, das haben sie denen gesagt, den jungen Gemeinden. Darüber haben sie nachgedacht. Und dann sagt er, das haben sie sich nicht ausgedacht, sondern das haben sie selber gesehen. Wer wir ist, das haben wir jetzt verstanden. Wir meint er immer Plural, Jakobus und Johannes auch noch. Und das ist ja das Merkwürdige. Er spricht jetzt nicht irgendetwas Exklusives, was nur er erlebt hat, was nur Petrus erlebt hat, sondern er spricht, was auch andere bezeugen, und ich komme da gleich noch zu. Nicht diesen ausgedachten Fabeln und Mythen von sterbenden, sexuell geilen Göttern dieser Welt, die Kinder zeugen und alles Mögliche, was wir kennen. Diese Fabeln und diese Mythen, die brauchen keine Augenzeugen, weil sie keine geschichtliche Tatsache sind. Die kann man umbiegen, ausdehnen, wie auch immer, dass es jeder Situation nahtlos angepasst ist. Aber eine Tatsache, eine Wahrheit, die ist zeitlos. Wenn wir eine Wahrheit kennen und haben, dann werden wir niemals etwas von einem Verfallsdatum reden oder lesen. Eine Wahrheit hat kein Verfallsdatum. Das ist eine Wahrheit und steht für sich zeitlos als Wahrheit da. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal an die neutestamentliche Lesung erinnern. Da schreibt der Apostel Paulus dem jungen Timotheus, und jetzt darfst du deinen Namen einsetzen: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Bleib dabei, denn du weißt ja, von wem du gelernt hast. Wenn jemand um die Ecke kommt und uns irgendein Ding erzählt, dann ist doch normal, dass wir sagen, woher weißt du das? Wer hat dir das denn gesagt? Von wem weißt du das? Das kann etwas Rühmliches sein, ein Geheimtipp oder etwas Unrühmliches. Wenn in der Schule manchmal die Kinder über dem Zapfen schlagen, sage ich, wie kommst du auf diesen Gedanken? Ja, der und der hat mir das gesagt. Junge, Junge, wie kommt man auf so einen Gedanken? Und warum machst du das dann noch? Ja, der hat es doch gesagt. Hier im positiven Sinne, woher weißt du das? Das wissen wir von den Augen- und Ohrenzeugen. Der Apostel Paulus war kein dreijähriger Augen- und Ohrenzeuge. Aber der Herr hat ihn zur Seite genommen und hat ihm das Evangelium erklärt. Wir lesen in Galater 1, 11, 12, ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlicher Art ist. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und das trifft dich jetzt wieder. Wenn du es weißt, halt dich dran fest. Ich weiß, damals in Bochum, in der Sonntagsschule, ein alter Mann, Wilhelm Kompsch, hat mir das Evangelium erklärt. Das weiß ich heute noch. Ich habe vieles vergessen, aber das weiß ich. Und wir wissen, von wem wir gelernt haben, weil uns auch der Heilige Geist in dem Gelernten festmacht. Behalt das. Lass es dir nicht rauben. Er sagt hier, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Die Botschaft wahrer Verkündigung ist was anderes als Mythen und Geschichten. Es ist die Verkündigung der Wiederkunft Christi. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und es ist die Verkündigung der Herrlichkeit Christi. Theozentrisch müssen wir ausgerichtet sein. Die Situation kennt ihr natürlich, aber ich erzähle sie ganz kurz. Da heißt es, dass Jesus nach 6 Tagen nahm er seine Jünger, Jakobus, Petrus, Johannes, geht hoch auf einen Berg und auf einmal wurde Jesus verklärt. Das Angesicht leuchtete wie die Sonne, die Kleider wurden weiß wie Schnee und dann kommt Mose und Elia als Repräsentanten für Gesetz und der Prophetenschaft. Das ist dieser Kern der Wirklichkeit. Da war Petrus dabei. Wir lesen von der Herrlichkeit Gottes immer wieder in der Schrift, immer wieder. Wie herrlich das im Paradies war, wie herrlich das war mit der Stiftshütte, als die Herrlichkeit Gottes einzog, die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Und was haben diese Herrlichkeiten alles gemeinsam? Sie sind vergänglich. Alle Herrlichkeiten sind vergänglich. Aber Petrus weiß jetzt von einer Herrlichkeit, die unvergänglich ist. Und das war diese Herrlichkeit, die er gesehen hat. Die Stimme, die er gehört hat. Und wenn unsere Hütte in dieser Vergänglichkeit ein Stück von dieser Herrlichkeit Gottes erfahren hat, wenn wir wissen, was Vergebung ist, dann wissen wir, was herrlich ist. Wenn wir wissen, was Begnadigung bedeutet, dann wissen wir, was herrlich ist. Und wenn wir in diese Zukunft schauen und uns auf die Herrlichkeit Gottes freuen, dann wissen wir auch etwas Gewaltiges. Dann kommt es raus, dass wir diese Tatsache bezeugen möchten, dass wir darüber reden möchten, dass wir das teilen möchten. Hat es angekündigt, jetzt bringe ich es. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betastet haben mit unseren Händen vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und das ist Epiphanias. Das bringt mich auf den nächsten Punkt oder zu dem nächsten Punkt, die Genauigkeit der Schrift. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Entschuldigt. Petrus geht hier sogar so weit und nennt diesen Berg auf einmal heiligen Berg. Ist das Gewaltige in dieser Situation die Anwesenheit von Mose und von Elia? Oder ist das Gewaltige in dieser Situation die Stimme, die vom Himmel kommt und die spricht, damit sie gehört wird? Geschwister im Herrn, es ist die Stimme. Es ist die Stimme, die sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und es ist dieselbe Stimme, die schon einmal bei der Taufe Jesus am Jordan so sprach. Und diese Stimme spricht, um gehört zu werden. Da heißt es, siehe, eine Stimme vom Himmel kam herab, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Vernimmst du die Stimme? Kann diese Stimme dir etwas sagen? Sagt diese Stimme, das ist meine liebe Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Sagt die Stimme, das ist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und sagt diese Stimme, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Schrift redet zu uns. Zu allen Altersstufen, in unterschiedlichsten Berufen gibt es Menschen und gab es Menschen, die sich dieser Offenbarung Gottes hingegeben haben. Da ist dieser junge Jeremia oder der junge Timotheus. Da ist diese junge Maria, die Mutter Jesu. Da ist der ältere Simeon, der Jesus noch mit seinen leiblichen Augen sehen darf. Da ist die 84-jährige Hanna, die ein Loblied Gottes anstimmt. Da ist der Zeltmacher Aquila mit seiner Frau Priscilla. Da ist der Zimmermann Josef und da ist der Theologe Paulus. Ich kann jetzt hier nicht weitermachen. Kannst du dich irgendwo zuordnen? Möchtest du dich zuordnen und dieser Stimme folgen? Kann diese Stimme zu dir sagen, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe? An dieser Stelle der Schrift geht es darum, dass das Leben Jesu gemeint war. Gott bekennt sich zu Jesus für sein Gehorsam, dass er Gott die Ehre gab, sein Gebetsleben, das er vorlebte. Seine gewaltigen Predigten, in denen er das Wort lehrte und unterwies. Seine Schriftkenntnisse, wenn er Satan widerstand und den Pharisäern. Seine Abhängigkeit vom Vater, mit denen er die Wunder wirkte. Seine Demütigung und Verzicht, auf das, als er auf Erden wanderte. Und seine Bereitschaft zu dem Tod für uns. Das war sein lieber Sohn. Da hatte er Wohlgefallen. Ich bedauere, dass ich an dieser Stelle diesen Punkt nicht so ganz ausbreiten kann. Entschuldigt, aber ihr könnt das sicherlich vertiefen und ihr wisst, wovon ich spreche. Ich komme jetzt zu einem anderen Punkt, die Wirkung der Schrift. Da schreibt hier der Apostel Petrus, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr achtet auf ein Licht und dass das scheint an einem dunklen Ort. Ich muss eine kleine Geschichte erzählen. Sagt ihr schon, ich bin gebürtiger Bochumer und ich habe ursprünglich mal den Beruf eines Elektrikers gelernt. Und da stand ich in Bochum in unserer Gemeinde auf der Kanzel und spreche vom Licht der Welt und dann tut es einen Knall und dann fliegt die Hauptsicherung raus und wir standen im Dunkeln, nur auf dem Abendmahltisch leuchteten die Kerzen. Und weil ich früher so ein bisschen spaßig unterwegs war, dachte jemand, ich hätte das organisiert. Aber das habe ich nicht. Das war wirklich so. Da ist die Hauptsicherung geflogen, warum auch immer. Kurze Zeit später standen wir wieder im Licht. Deswegen möchte ich jetzt einmal die Geschichte vor dem Licht der prophetischen Auslegung vorlegen. Ist mir ganz wichtig. Kennen sicherlich die das, was erzählt wird, als Johann Wolfgang von Goethe in Weimar 1832 starb, soll er gerufen haben, mehr Licht. Ich kann das weder dementieren noch bezeugen. Eins kann ich ein bisschen verfolgen. 2018 hat die Stadt Bremen 500.000 Euro in die Hand genommen und hat den Bahnhof Vorplatz ein bisschen besser ausleuchten lassen. Vielleicht ist euch das noch in Erinnerung. Und das Lichtkonzept sagt, mehr Licht, mehr Sicherheit. Aber in Wirklichkeit findet eine stärkere Lichtverschmutzung statt, eine stärkere Desorientierung der Tiere, Kommunikationsverhalten der Tiere ist eingeschränkt und auch die gesamte Fortpflanzungsbiologie wird unterbrochen. Kennt ihr ein Gefängnisgebäude? Also ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. Vielleicht kennt ihr das sogar von innen. Ich war schon mal im Gefängnis, um das Wort Gottes zu verkünden. Also, im Gefängnis, wie bei der Bundeswehr nennt man das Bau, im Gefängnis nennt man das Arrestzelle. Und meistens liegt diese Arrestzelle unten im Keller, wo wir die Heizung haben. Da ist es schon dunkel. Und deswegen ist es auch da ganz praktisch, da kommt man so schnell gar nicht raus. Und da saß ein Straftäter, der heute noch Zeitzeuge ist. Der wurde über die Sendung XY von Eduard Zimmermann gesucht. Und bei seiner Festnahme auf St. Pauli gab es eine Schießerei und er sagt, er hat immer wohl noch einen Splitter in seinem Bein. Das Selbstzeugnis von diesem Mann, vielleicht kennt ihr ihn, es ist Wilhelm Butz, schreibt er aus Hesekiel, wie sein Leben war. Er nahm einmal seine Bibel, keine Ahnung, setzt den Finger drauf und liest, was da steht. Und da stand Hesekiel 16, bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht geschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest auf ein Feld geworfen, so verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Und genau das stimmt. Genau das. Seine Mutter hat ihn in einen Graben gelegt. Er hatte niemand, war verwildert, lag auf dem Feldweg, kam in das eine Heim, kam zum nächsten Heim, irgendwann als junger Mann, 14, 16, wollte er flüchten, weil er wusste, er kommt sein Leben lang aus diesem Heim nicht mehr raus. Setzt sich mit einem Kumpan ins Auto und fährt, aber er konnte kein Auto fahren. Und da kam von vorne ein Polizeiauto und das fuhr er voll in die Seite. Der Fahrer war sofort tot und der Beifahrer lebenslang im Rollstuhl. Später tötete er weiter, begann Überfälle und so weiter. Er sagt, er begann 148 Straftaten. Und er hat für jede Straftat ein Tattoo. Am ganzen Körper 148. Der sitzt jetzt da unten in der Arrestzelle und möchte rauchen. Hat Schmacht. Er besitzt Tabak und Streichhölzer, aber er hat kein Papier. Und da kommt er auf den Gedanken, geht zum Gefängnispfarrer und sagt, ich möchte eine Bibel. Der Gefängnispfarrer, der reicht ihm da eine Gideon-Bibel. Sagt er, nee, zu dünn, richtige Bibel. Denn sein Plan war, die Bibelseiten rauszureißen und sich daraus Papier zu drehen. Das hat er gemacht. Der hat das, wie er sagt selber, das gesamte Alte Testament verinnerlicht. Und dann kommt er zum Neuen Testament. Und dann kommt er zur Bergpredigt. Und dann liest er die Worte Jesu vom Licht und Salz. Da öffnen sich so seine geistigen Augen und er erkennt, dass er weder Licht noch Salz ist. Und er kann diesen Worten nicht widerstehen. Und er ruft Gott an in seiner Arrestzelle um Vergebung. Als er freigelassen wurde, fährt er zu dieser Witwe, dessen Mann verstorben ist, und bittet um Entschuldigung. Und die Witwe sagt ihm, weißt, mein Mann und ich, wir sind Christen. Ich habe immer für dich gebetet. Er geht zu anderen und entschuldigt sich, weil er Vergebung erfahren hat. Er hat nie in seinem Leben Liebe erfahren, aber er hat Vergebung erfahren. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschmiedet. Wer die Geschichte von Wilhelm Butz nachlesen möchte, es ist ein Buch in CSM Hensler Verlag, zwischenzeitlich meines Wissens die 9. Auflage, könnt ihr nachlesen. Übrigens nicht zu verwechseln mit einem anderen Buch, ähnliche Geschichte, ähnlicher Hintergrund. Das heißt die gerauchte Bibel. Die gerauchte Bibel findet in Simbabwe statt. Da liest jemand auch die Bibel, hat also abgesprochen, wenn du die Bibel rauchen willst, musst du den Text vorher immer lesen. Und er macht das und liest und raucht und raucht und raucht und raucht Matthäus durch, Markus und bis er zum Johannes 3,16 kommt. Da konnte er auch nicht mehr. Die Wirkung der Schrift nochmal. Das Wort Gottes ist Licht. Licht in einer dunklen Arrestzelle. Ein Licht, das der Umwelt garantiert nicht schadet. Ein Licht, das Menschenleben verändert. Und ein Licht, das definitiv mehr bleibende Sicherheit bietet. Versteht ihr das? Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jetzt komme ich zu dem prophetischen Wort, was ich gerade zurückgestellt habe. Das prophetische Wort, was wir im Alten Testament haben, ist so gewaltig, so umfangreich, dass wir das Neue Testament ein Stück weit vernachlässigen können. Ein Stück weit, sage ich. Um das Neue Testament zu verstehen, brauchen wir das Alte Testament. Das Alte Testament wiederum braucht den Opfertod Jesu. Aber wenn wir das Alte Testament einmal aufschlagen, dann lesen wir da von dem Sündenfall. Dann lesen wir da von der Ankündigung des Retters. Dann lesen wir von dem Opferlamm, das kommen soll. Dann lesen wir vom Heiligen Geist in Joel. Dann lesen wir von dem jüngsten Gericht in den Psalmen und Daniel. Wir sind bestens ausgerüstet. Bei der Pfingstpredigt hatte Petrus kein neues Testament. Und Philippus in dem Gespräch mit dem Kämmerer vom Morgenland hatte er auch kein neues Testament. Wir sind gut aufgestellt. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass unsere menschliche Weisheit nicht den Weisungen Gottes widerspricht. Und damit komme ich zum letzten Punkt, die Weissagung der Schrift. Da geht es darum, dass wir wissen sollen, keine Weissagung wurde jemals vom menschlichen Willen hervorgebracht, sondern die Menschen, die Propheten, die geschrieben haben, haben im Geist Gottes geschrieben. Wisst ihr, als Gott den Menschen schuf, da blies er ihn sein Odem ein, damit er ein lebendiges Wesen wird. Und als Gott die Schrift schreiben ließ, da blies er auch seinem Odem ein in die Inspiration, dass das Wort ein lebendiges Wort ist. Und nun haben wir die Aufgabe, darauf zu wachen, dass wir es nicht verändern, dass wir es nicht vernachlässigen. Übrigens, der Apostel Petrus wird nach der altkirchlichen Tradition erwähnt, dass er maßgeblich an dem Markus-Evangelium beteiligt war. Er hat uns also Erben hinterlassen, Dinge hinterlassen, die wir vertrauen und auf denen wir glauben können. Und jetzt ist es an der Zeit, die Staffel weiterzugeben. Und wenn wir dieses gewaltige Wort, diese Herrlichkeit weitergeben, dann dürfen wir zwei Dinge nicht außer Acht lassen. Das eine ist, wir dürfen nichts weglassen, was da steht, was vielleicht unangenehm ist. Wenn Menschen darauf hingewiesen werden, dass sie im Unrecht sind und wider Gottes Wort streiten. Wir müssen darauf achten, dass wir über die Wiederkunft Christi sprechen. Wir müssen darauf achten, dass wir über den Missionsbefehl sprechen. Dass wir Wahrheit verkünden, die zeitlos ist, die kein Verfallsdatum hat. Also, auf der einen Seite dürfen wir nichts weglassen und auf der anderen Seite dürfen wir nichts hinzufügen. Worte der Schrift so benutzen, damit wir Recht behalten. Da sind viele Sekten entstanden, auch Jugendsekten. Auch nicht die Schrift so auslegen, damit wir Freunde gewinnen. 5 Grad sein lassen. Ich habe auch hier einen Zollstock. Mein Sohn Fabian weiß das, wenn ich zu Hause arbeite, dann habe ich mindestens 4, 5 von diesen Zollstöcken. Und immer da, wo ich arbeite, fehlt einer, weil ich gedanklich immer welche mitnehme und auf einmal liegen an einem Punkt 3. Und dann muss ich die wieder zurücktragen. Also, der Maßstab. Paulus sagt, predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Werden die Ohren von der Wahrheit abwenden, sich den Fabeln zuwenden. Das sagt die Schrift. Und Petrus sagt, wir sind nicht Fabeln gefolgt, sondern wir haben gesehen, wir haben gehört. Und liebe Geschwister, wo immer ihr jetzt seid, ihr habt gehört, ihr habt gesehen, dass dieser Maßstab gilt. Dem müssen wir uns stellen. Es kann sein, dass es nicht einfach ist. Aber das wird uns helfen, die Wiederkunft Christi in Freuden anzunehmen. Dem Wort müssen wir eine Entscheidung geben. Entweder wir entscheiden uns dafür oder dagegen. Entweder widersetze ich mich dem Anspruch oder ich beuge mich. Wie entscheidest du dich heute? Hat Gott an deinem Leben wohlgefallen? Ist da Freude und Zufriedenheit? Er kam auf diese Erde zu den Menschen seines Wohlgefallens. Entspricht Psalm 143 in Vers 10 deinem Herzenswunsch? Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Ist dein Leben Licht? Ist dein Leben Salz? Ist dein Leben Licht und Salz? Scheint das Licht des Wortes in deine Seele? Ich möchte das nochmal wiederholen. Du Timotheus, du Gerda, du Thorsten, weiß nicht, wie du heißt. Bleib bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. So ermahnt uns der Apostel Paulus. Bleib dabei, auch in der künftigen Woche, die heute begonnen hat. Die Einzigartigkeit der Heiligen Schrift, die Zuverlässigkeit der Schrift, die Genauigkeit der Schrift, die Wirkung der Schrift, die Weissagung der Schrift. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.